Rogate bedeutet betet, betet. Gebet bedeutet, Gott zu sagen, was mich bewegt, vor ihn zu kommen. Es gibt nichts, was mich Gott näher bringt, als sein Gespräch mit ihm. Und als wir als Gemeindeleitung im Februar auf Klausur waren und überlegt haben, was sind wichtige Werte für uns als Gemeinde, da war einer der 5 Werte Gebet. Und wir haben gesagt, Gebet soll am Anfang vor allem, bei allem dabei und am Ende von allem stehen. Denn Menschen, die beten, sind viel. Gemeinde, die betet, mag viel sein, aber es ist keine Gemeinde. Gemeinde muss beten. Wir als Menschen, wir können am ehesten mit Gott in Verbindung sein, wenn wir die Hände falten oder auch nicht falten, wenn wir vielleicht schweigen, wenn wir reden. Es gibt ganz viele Formen des Gebetes, aber wenn wir uns im Gebet unserem himmlischen Vater zuwenden. Wenn ich persönlich bete, ist es so, dass ich das aus einer tiefen Sehnsucht heraus mache. Ich möchte mich mit dem verbinden, der mich geschaffen hat, der mich liebt, der mich kennt und durch weiß, was mich bewegt. Für mich ist Beten durch und durch positiv. Es befreit mich, ich kann Schuld loslassen, ich kann Not vor Gott bringen, ich kann um Orientierung ringen. Es hilft mir bei der Selbstreflexion. Ich schaue auf mich und meine Situation und gleichzeitig blicke ich doch auf den, der viel größer ist und der keine Grenzen kennt. Gebeten ist was Befreiendes. Und die Bibel ist ein Buch, was voll von Gebeten ist, wo Menschen sich an Gott wenden und Gott eben auch oft antwortet. Oft sind diese Gebete wegweisend, oft staunen Menschen, die mit Gott reden und manchmal ist es auch so, dass Gebete durchaus etwas an Irritation auslösen oder Menschen sogar erschrecken. Und ich habe euch heute als Vorschlag für dieses Kirchenjahr oder für diesen Text für den heutigen Sonntag vom Kirchenjahr einen Text mitgebracht, der beides tatsächlich beinhaltet, was von diesem Staunen über Gott und seine Größe, aber auch was von dieser tiefen Irritation. Heute Morgen schauen wir uns eine Begegnung an, ein Gespräch zwischen Mensch und Gott, das auf eine besondere Weise stattfindet, nämlich schon fast von Angesicht zu Angesicht. Es ist so, ihr erinnert euch, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, da ziehen sie erstmal durch die Wüste und irgendwann kommen sie an diesen Berg Sinai und Mose als Anführer, der geht hinauf auf diesen Berg und er redet dort mit Gott und bekommt die 10 Gebote. Und weil das da oben so eine Weile braucht und er da oben wohl nicht nach 5 Minuten fertig ist, ist das Volk unten im Tal und wird so langsam unruhig und fragt sich, was ist eigentlich mit diesem Mose passiert? Ist er beim Aufsteigen auf den Berg abgestürzt? Kommt er überhaupt wieder? Was machen wir denn jetzt? Und wie das ein Volk so macht, sie wenden sich an den nächstbesten Leiter des Volkes. Von Mose geht es weiter zu seinem Bruder Aaron. Und sie sagen zu Aaron, wir wissen nicht, was mit Mose los ist und wir brauchen Orientierung und Führung. Jetzt mach du uns doch neue Götter. Und zu denen wollen wir sagen, ihr habt uns aus Ägypten hinausgeführt. Aaron, der scheint eingeschüchtert zu sein, man weiß es gar nicht genau. Jedenfalls sammelt er den Schmuck von den ganzen Leuten ein und er gießt daraus ein goldenes, wisst ihr das, Kalb. Wisst ihr, warum es ein Kalb ist? Also er hätte ja auch einen goldenen Uhu oder so gießen können oder ein goldenes Pferd oder was auch immer. Warum ist das ein Kalb? Wahrscheinlich steckt ein bisschen eine Ironie drin. Das Stier ist eigentlich ein Zeichen oder der Stier ist eigentlich ein Zeichen für Fruchtbarkeit und für Stärke. Und jetzt gießt Aaron einen Gott und der ist noch nicht so richtig stark, er ist eher ein Kalb. Also wahrscheinlich steckt da eine gewisse Ironie drin, aber zumindest ein neuer Gott ist da. Das Volk fängt an, um dieses Kalb zu tanzen und sagt, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Und in diesen Moment hinein kommen wir jetzt mit unserem Bibeltext, ein Gespräch, dass Mose ist mit Gott auf diesem Berg Sinai oben und unten auf dem, im Tal, da tanzt das Volk um das heilige Kalb oder um dieses goldene Kalb. Und jetzt lesen wir Folgendes in der Situation. Ist uns überliefert im zweiten Buch Mose im 32. Kapitel ab Vers 7. Da sprach der Herr zu Mose, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sich vor ihm niedergeworfen und ihm Opfer geschlachtet, wobei sie sagen, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Weiter sprach der Herr zu Mose, Ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte den Herrn, seinen Gott, indem er sagte: Wozu, Herr, soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit großer Macht und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Wozu sollen die Ägypter sagen können, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Unheil reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, den du selbst geschworen und gesagt hast, ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es für immer besitzen. Da ließ der Herr das Unheil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Toller Text, oder? Als ich vor einigen Wochen über Abraham und Isaak gepredigt habe, da war ich auch so ein bisschen irritiert. Ihr wisst, ich hatte hier so eine Stellwand und habe gefragt, was sind denn von Abraham, der seinen Sohn Isaak hätte als Brandopfer darbringen sollen. Und ich hatte da diese Pinnwand und habe euch gefragt, was sind eure Irritationen mit diesem Text? Und es kam so eine ganze Reihe, wo ihr gesagt habt, das finden wir seltsam, das finden wir irritierend. Und ich glaube, hier könnte man das jetzt auch machen und überlegen, was hat dieser Text denn an Irritationspotenzial? Und das Erste, was einem so ganz direkt auffällt, ist eindeutig der zornige Gott. Gott gerät in Rage und er will sein Volk vernichten. Und manche schreckliche Erinnerungen an das Dritte Reich werden wach, wo das Volk Gottes einer Endlösung zugeführt werden sollte. In seinem Zorn, wenn ihr genau auf den Text achtet, sagt Gott noch nicht mal mehr zu Israel, mein Volk. Stattdessen sagt er zu Mose, es ist dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast. Und anschließend sagt er dann etwas neutraler in Vers 9b, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Wie kann man von und mit einem Gott sprechen, der scheinbar so in Wut gerät? Leidet er unter fehlender Impulskontrolle? Gottes Zorn hinterfragt ja auch mein Bild von ihm. Habe ich nur das Bild eines lieben Gottes, der zu allem Ja und Amen sagt und der alles ungerade irgendwie glatt bügelt? Was wäre denn der Gegensatz zu so einem zornigen Gott? Einer, der immer zu allem sagt, ist doch nicht so schlimm, ist ja alles okay, wird schon alles gut. Das kann ja auch nicht so richtig sein. Ich merke, dass ich mich mit Gottes Zorn vor allem aus einem Grund ziemlich schwer tue. Und das ist, dass er mir so unkontrolliert erscheint und so unberechenbar. Aber ist das wirklich so? Wenn wir von einem zornigen Gott sprechen, dann denkt man zuallererst, oder ich zumindest, denke halt an die menschlichen Zorneserfahrungen, die man so hat oder kennt, dass auf einmal jemand in Wut gerät und explodiert und ausbricht. Und dann habe ich dieses Bild im Kopf und übertrage das ganz schnell auch auf Gott und denke so, naja, so kenne ich ja Zorn, so muss Gott doch auch sein. Aber wenn wir das machen, dann begehen wir einen großen Fehler. Gott ist nicht ein Mensch. Und Gottes Zorn explodiert nicht so einfach, wie das vielleicht manchmal bei uns Menschen so der Fall ist. Das können wir nicht einfach übertragen. Im Neuen Testament wird uns Gott vorgestellt als ein Gott, der von seinem Wesen her Liebe ist. Und dann fragen wir uns, okay, wie passt das dann zusammen, dass er hier so zornig ist? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir von der Liebe her kommen und sagen, wenn Gott gerecht handelt, wenn Gott zornig ist, dann hängt das immer mit seiner Liebe zusammen. Dann ist es nicht eine Waage, hier der Zorn, da die Liebe. Liebe fällt heute mal runter und der Zorn kommt hoch und jetzt ist Gott zornig, sondern es ist immer auch eine Folge seines Wesens, eine Folge seiner Liebe, wenn Gott Zorn übt. Auch wenn es in diesem Text so scheint, Gott ist keiner, der im Affekt wütet. Weder so ein pubertierender Teenager, der die Tür zuschlägt, noch so ein Bösewicht, der sich irgendwelche Gemeinheiten ausdenkt, die er dann jemandem antut. Aber Gott ist in der Tat einer, der leidenschaftlich Nein zur Sünde sagt. Warum? Weil Sünde immer eine Zielverfehlung ist, immer ein Verhalten, was weg von Gott führt und immer ein Verhalten, was Konsequenzen hat. Und in der Bibel wird diese Tatsache, besonders im Alten Testament, eben nicht soziologisch oder philosophisch besprochen und wird gesagt, na ja, wenn du jetzt untreu zu deinem Partner bist, dann hat das diese und jede Folgen und dann geht die Ehe auseinander und was auch immer passiert, das wird nicht soziologisch, philologisch oder wie auch immer philosophisch erfasst, sondern es wird immer wird Folge theologisch erfasst. Und die Konsequenzen von Sünde werden Gottes Zorn, Zorn Gottes genannt. Wir denken dann häufig, wenn wir in unserem Muster so sind, naja, je größer die Sünde, desto größer muss auch Gottes Zorn sein. Und das Faszinierende ist, genau das Gegenteil ist der Fall. Im Neuen Testament, im Römerbrief, schreibt der Apostel Paulus mal was über Gottes Zorn und über Sünde. Römer 5, Vers 20, da sagt er, und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Also Paulus sagt, je größer die Sünde ist, nicht desto größer ist natürlich auch der Zorn, so würden wir denken, sondern er sagt, je größer die Sünde ist, desto größer ist Gottes Barmherzigkeit und Gnade geworden. Wenn Gottes Zorn über Sünde ergeht, bedeutet es nichts anderes, als dass wir mit den Konsequenzen und mit den Folgen unserer Schuld konfrontiert werden oder den Folgen der Sünde überlassen werden. Und wenn man das so auf unsere Erzählung jetzt hier bezieht, dann kann man sagen, das Volk steht kurz davor, aus Gottes schützendem Segen herauszufallen. Und wer weiß, was die anderen Völker drumherum dann mit Israel angefangen hätten. Die Folgen wären bestimmt katastrophal oder hier in der Sprache des zweiten Mosebuches gesprochen, Gottes Zorn würde sie dann verzehren. In dieser angespannten Situation gibt es jetzt einen Mann, der Mut zeigt, der mutige Mose. Das ist so mein zweiter Gedanke. Und je häufiger ich diesen Text lese, desto mehr habe ich den Eindruck, Gott will nicht dem Volk was antun, sondern will vor allem dem Mose eine ganz große Lektion zeigen. Er möchte ihn nämlich als Leiter des Volkes so voll und ganz herausfordern. Und es gibt mindestens vier Indizien, die mir aufgefallen sind, die, finde ich, ziemlich dafür sprechen. Das erste ist, als Mose und Gott auf dem Berg oben sind, weist Gott Mose darauf hin, da unten im Tal geht was ganz gewaltig schief. Hätte er ihm ja gar nicht sagen müssen und hätte Mose auch überhaupt nicht mitbekommen. Aber Gott sagt, guck mal, da unten geht was total schief. Zweitens stellt Gott Mose auf die Probe, indem er zu ihm sagt, schau mal, diese rebellischen Menschen da, dieses Volk, die lassen wir hinter uns. Ich mache dich zu einem großen Volk. Ich werde dich und deine Nachkommen segnen. Und Mose lässt sich auf diesen Deal überhaupt nicht ein, sondern er hält voll und ganz zu Gott. Und im Gegensatz zu Gott spricht er auch immer von deinem, also von Gottes Volk. Er sagt nie mein Volk, er sagt auch nie das Volk oder dieses Volk, sondern er sagt immer, es ist dein Volk, Gott. Drittens, Gott bittet Mose um Erlaubnis, seinem Zorn freien Lauf zu lassen. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Also Gott muss doch niemanden um Erlaubnis bitten. Der hätte doch einfach ausführen können, was er gewollt hätte. Hätte er das Volk vernichten können, schnips, wäre das vernichtet gewesen. Hätte er nicht um die Erlaubnis bei Mose bitten müssen. Und viertens, Mose bekommt hier die Möglichkeit, sich zum Anwalt des Volkes aufzuschwingen. Eigentlich müsste er genauso wütend und enttäuscht sein über dieses Volk, dass er nicht nur Gott, sondern eigentlich auch eben ihm den Rücken gekehrt hat. Aber Mose beginnt jetzt mit Gott zu ringen. Und er tut es mit drei Argumenten, wo er eben mit Gott ringt. Und interessanterweise haben die nichts mit dem Volk zu tun. Mose sagt nicht, das Volk hat aber auch seine guten Seiten. Er relativiert auch überhaupt nicht die Schuld. Er spricht noch gar nicht mal darüber, ja, das Volk, kam halt auf doofe Gedanken und so, spricht er auch gar nicht. Sondern er argumentiert allein in diesen Argumenten mit Gott selber, mit seinem Handeln und mit seinem Sein. Das erste Argument lautet, schau doch mal, was du in dieses Volk schon investiert hast. Du hast doch dieses Volk aus Ägypten befreit. Du hast dich doch eingesetzt für das. Willst du das jetzt wirklich fallen lassen nach so viel Investment? Zweites Argument, du hast einen guten Ruf zu verlieren, Gott. Du hast dieses armselige Volk gerettet. Du bist doch ein Gott der kleinen Leute, der Sklaven. Und sollen dich jetzt die Ägypter verspotten? Willst du für hinterlistig und grausam gehalten werden? Also er versucht, Gott so bei dieser Ehre zu packen und zu sagen, nein, was ist denn mit deinem Ruf? Und das dritte Argument, da sagt er, schau doch mal deine eigenen Versprechen an. Du hast es Abraham, Isaak und Israel, das ist der Ehrenname für Jakob, versprochen. Zahlreich sollen sie werden wie die Sterne am Himmel. Du kannst dir doch jetzt nicht untreu werden und dieses Volk einfach fallen lassen. Geht doch gar nicht. Mose bietet Gott mit diesen Argumenten mutig die Stirn. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Faszinierenden in diesem Text. Nämlich, das ist was, worüber ich staune und zugleich irritiert bin. Gott lässt sich tatsächlich umstimmen. Gott lässt sich umstimmen. Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Ihr merkt, es ist jetzt plötzlich sein Volk, nicht das Volk von Mose oder so. Er lässt sich das Unheil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. An dieser Stelle frage ich mich als jemand, der in der Theologie auch gern systematisch denkt, wie weit kann eigentlich ein allwissender Gott was bereuen? Also bei uns Menschen ist das ja so, ich mache irgendwas und hinterher merke ich, es kommt nicht so raus, wie ich erhofft und gedacht habe. Also bereue ich das, weil ich es irgendwie anders gedacht und erhofft hätte und bin dann irgendwie enttäuscht. Kann man enttäuscht sein, wenn man schon weiß, dass es hinterher schlecht ausgeht? Ich gehe ja davon aus, dass Gott eigentlich auch wusste, was da unten mit dem Volk abging. Er wusste auch, dass dieses Volk Gott ihm den Rücken zukehrt und das Kalb anbeten würde. Kann er dann wirklich es ihn reuen, dass er Israel aus Ägypten rausgeführt und schon so viel investiert hat? Ich glaube, was hier gesagt wird mit dieser Reue, Mose fragt ihn ja auch mit der Reue und nachher wird gesagt, es reut ihn, ist wieder so ähnlich wie bei dem Zorn auch eine menschliche, eine anthropomorphe Redeweisung, eine vermenschlichende Redeweise verwendet. Ich denke nicht, dass Gott eben überrascht ist, sondern wenn Gott Reue zeigt, ist es immer ein Zeichen von seiner Größe. Dass er nämlich nicht an irgendwas festhalten muss, was er vorher gesagt hat. Die Konsequenz der Sünde muss nicht folgen. Gott kann sie aussetzen, Gott kann sie aufschieben oder ganz verhindern. Und darum geht es auch bei diesem hebräischen Wort für reuen, nacham. Das meint eigentlich Selbstbeherrschung üben. Also Reue bedeutet nicht unbedingt sofort Vergebung. Es kann eben auch bedeuten, dass der Zorn Gottes, die konkreten Folgen von Sünde eingehalten werden, dass das Volk die Möglichkeit zur Umkehr und zum Neuanfang hat. Damit endet dieser Abschnitt und man könnte denken, ja, Mose, der hat Gott gepackt bei seinen Versprechen. Gott hat den Zorn fahren lassen und dem Volk geht's gut, ist ja nochmal alles gut ausgegangen. Aber wer den Abschnitt nach unserem Text weiterliest, der sieht, dass Mose selbst mit seinem Zorn nicht so gut umgeht wie Gott. Er kommt nämlich dann den Berg runter und dann sieht er diesen Tanz vor dem Kalb und dann kommt sein menschlicher Zorn in ihm hoch. Und er wird so wütend, dass er die Leviten zu sich ruft und 3000 Mann im Volk hinschlachten lässt, weil er so wütend ist. Und danach scheint es irgendwie wieder ganz okay zu sein. Es ist niemand da, der den Zorn von Mose zügelt. Mose kommt nicht an die Größe heran, die Gott selbst zeigt. Was ich nämlich von dieser Erzählung, über die man staunen kann, aber die doch auch an manchen Stellen irritierend ist, was nehme ich damit? 2 Dinge möchte ich nennen. Zum einen, ich glaube, wir müssen bei allen Erklärungen, die ich jetzt auch gegeben habe zum Zorn Gottes, dürfen wir dem Zorn Gottes nicht zu schnell den Stachel ziehen. Wir leben doch in einer Welt, wo viel passiert, wo wir uns fragen, warum hat Gott das denn zugelassen? Nicht verursacht, aber warum hat er es immerhin zugelassen? Gottes Zorn irritiert uns und gerade das Fremde hat das Potenzial, eben auch die Ambivalenz, die Zweischneidigkeit unserer Erfahrungen mit uns selbst, mit unserer Umwelt und eben auch mit Gott in Erinnerung zu rufen. Und das eine, was mir dieser Text auf eine ernste Weise auch zeigt, ist, dass Sünde immer Konsequenzen hat, immer Folgen. Man kann sie ignorieren, aber früher oder später holt sie uns ein. Sünde wird immer Auswirkungen haben. Zielverfehlung ist ja so eine biblische Übersetzung auch von Sünde, hat immer Konsequenzen. Wer seinen Weg ohne Gott geht, wer seinen Weg an den Mitmenschen vorbei oder über ihre Köpfe hinweg geht, das wird früher oder später Auswirkungen und Konsequenzen haben. Und die sind dann eben oft nicht gut. Und das Zweite, den Gedanken finde ich sehr tröstlich, der hier für mich in diesem Text steckt, ist, dass Gott mit sich reden lässt. Oft stellen wir uns Gott sehr in seiner Herrlichkeit und seinem Allwissen stellen wir uns sehr statisch vor. Bei dem steht schon alles fest. Der hat zu allem die Meinung und die Meinung ist ja auch noch richtig, weil er ja alles weiß. Und hier erleben wir einen Gott, der sehr dynamisch mit den Menschen redet, der sich umstimmen lässt, der in einer gewissen Weise zulässt, dass Mose ein Stellvertreter, ein Beter vor Gott wird. Und im Neuen Testament begegnen wir einem anderen Stellvertreter, nämlich Jesus Christus, der sich zwischen Mensch und Gott stellt, bei dem ein Neuanfang möglich ist und der sogar ein Problem mit dieser Konsequenz der Sünde und mit den Sünden tatsächlich eine Lösung dafür schafft am Kreuz. Also dieser Mose ist ein Stück weit ein Vorbote auf Jesus hin und da merken wir eben, Gott schafft, Gott ist nicht irgendwie starr und es bleibt alles so, sondern Gott ist durchaus dynamisch und lässt mit sich reden und am Kreuz bringt er einen Weg und bringt er eine Lösung für Dinge, die wir früher noch nicht so gesehen haben und die Mose noch nicht so gesehen hat. Und ich denke auch, dass wir genauso wie Mose Gott an seine Versprechen erinnern dürfen. Ich lerne von Mose, wenn es hart auf hart kommt, wenn mir Gott fremd wird und wenn ich nicht verstehe, was er macht und was ich erlebe, dann darf ich mit Gott gegen Gott anbeten. Mit seinen Verheißungen gegen die Erfahrungen, die ich gerade mache. Mit seiner Treue gegen sein Fremdsein. Mit seinen offenkundigen Worten gegen seine schreckliche Verborgenheit. Martin Luther, der hat das so ausgedrückt, der hat ja zu allem einen guten Satz, du hast ihn vorhin auch zitiert, er hat gesagt, wir sollen Gott seine Verheißung in die Ohren reiben. Könnt ihr mal an euren Ohren reiben, dann hört man so ein Rauschen, wenn man an den Ohren reibt. Und wir sollen Gott diese Verheißung, die er uns macht, in die Ohren reiben. Wir sollen damit vor ihn kommen und sagen, denk doch dran, was du uns versprochen hast. Entgegen dem, was wir vielleicht gerade erleben können. Und das Schöne ist, das können wir nicht nur machen, wenn es um uns selbst geht, sondern natürlich auch, wenn es um andere Menschen geht. Mose bittet ja und redet und ringt mit Gott ja wegen dem Volk. Und mir macht das Mut, dasselbe zu tun. Lasst uns nicht aufhören zu beten für Menschen, die uns am Herzen liegen und auch für die Namenlosen, die in Not sind, die gedemütigt, verfolgt oder gequält werden. Lasst uns nicht aufhören, für diese Welt zu beten, und Gott daran zu erinnern, dass es seine gute Schöpfung ist, die sehr gut ist und die es wert ist, erhalten zu werden. Und lasst uns auch nicht aufhören, füreinander zu beten. Auch wir sind oftmals hartnäckig, weichen mal von Gottes Wegen ab. Wir heben andere Götter auf den Altar und wir alle brauchen auch wieder Umkehr und Neuanfang. Und darum, Rogate betet, weil Gebet etwas bewirkt. Amen. Wir werden jetzt auch eine besondere Form des Gebets machen, indem wir Gott mit Liedern begegnen und vor ihn kommen.